Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke. Einen schönen guten Morgen. Die katalanischen Nationalisten haben zuletzt auf Dialog gesetzt und sind damit bei Spaniens Premier Pedro Sanchez auf offene Ohren gestoßen. Doch damit ist es ein paar Tage vor der Wahl vorbei. Die Separatisten setzen wieder auf Konfrontation, gesteuert von Carlos Puigdemont. Außerdem berichten wir über eine Debattenaktion zur Europawahl. Die Bewegung Pulse of Europe will wissen, welche Themen und Positionen die europäischen Bürger bewegen. Und wir blicken in dieser Woche in den Kosovo, ein Land mit vielen jungen Studenten und zu wenig Arbeitsplätzen. Wenn die Spanier nächsten Sonntag ihr Parlament wählen, dürften die Sozialisten mit ihrem Ministerpräsidenten Pedro Sanchez gewinnen. So sehen es jedenfalls zurzeit die Umfragen. Ob Sanchez dann weiter regieren kann, das ist eine andere Frage. Denn Mehrheiten zu finden ist zurzeit schwierig in Spanien. Die Parteienlandschaft ist einfach zu fragmentiert. Zünglein an der Waage werden deshalb die Kleinparteien sein, vor allem die katalanischen Nationalisten. Sie hatten Sanchez mit ihrem Votum letzten Sommer überhaupt erst zum Ministerpräsidenten gemacht, was das Verhältnis zwischen spanischer und katalanischer Regierung denn auch deutlich entspannt hat. Es gab bilaterale Treffen und einen gewissen Annäherungskurs. Damit könnte es aber nach der Wahl vorbei sein, denn das nationalistische Lager in Katalonien, das scheint wieder auf Konfrontation zu setzen, gesteuert vom ehemaligen katalanischen Regierungschef Puigdemont. Hans-Günter Kellner berichtet aus Madrid.
Mehr als 20 Jahre lang hat Carles Campuzano im spanischen Parlament die katalanischen Nationalisten vertreten. In dieser Zeit hat seine Fraktion wichtige Abkommen mit Regierungen unterschiedlichster Couleur ausgehandelt. Dass die Regionen inzwischen die Hälfte der Einnahmen aus Einkommens- und Mehrwertsteuer erhalten, geht etwa auf Initiativen seiner Fraktion zurück. Doch die konstruktive Haltung Campuzanos ist nicht mehr gefragt. Seine Partei wird den 55-Jährigen nicht mehr ins spanische Parlament entsenden. Gegen seinen Willen, betont er gegenüber dem spanischen Sender La Sexta. Ich bin mir sicher, dass dabei besonders auf die Meinung von Carles Puigdemont gehört wurde. Aber seit die Wahl ist öffentlich wurde, hatte ich keinen Kontakt zu ihm. Offiziell wurde mir die Entscheidung in der Nacht um 1.30 Uhr per WhatsApp mitgeteilt. Aber gut, schon aus den Vorgesprächen hatte ich den Eindruck, dass die Entscheidung so ausfallen würde. Als im Juni 2018 der Sozialist Pedro Sanchez mit einem Misstrauensvotum gegen den bis dahin regierenden Mariano Rajoy Ministerpräsident wurde, waren die Stimmen der katalanischen Nationalisten entscheidend. Campuzano hatte sich damals noch gegen Puigdemont durchgesetzt, der zwar in Belgien lebt, sich aber von dort immer wieder in die Debatten innerhalb seiner Partei einschaltet. Es liegt auf der Hand, dass unsere Art, Politik zu machen, keine Mehrheit mehr findet. Wir wollten eine spanische Regierung der drei rechten Parteien oder eine Koalition aus den Sozialisten und den rechtsliberalen Ciudadanos verhindern. Wir wollten eine alternative Mehrheit mit Pedro Sánchez mit dem Ziel, eine politische Lösung für den Konflikt zwischen Katalonien und dem Zentralstaat auszuhandeln. Außerdem wollten wir die wirtschaftlichen und sozialen Interessen der Katalanen verteidigen, über die ja auch im spanischen Parlament entschieden wird. Stattdessen werden die Nationalisten jetzt nur noch treue Gefolgsleute Puigdemonts ins Parlament entsenden. Ein Diktat des ehemaligen regionalen Regierungschefs, meint Jordi Amat. Er kommentiert für die Tageszeitung La Vanguardia aus Barcelona die Entwicklung in Katalonien und Spanien. Wenn die Stimmen der Nationalisten bei der Wahl des neuen spanischen Regierungschefs entscheidend sind, wenn also Puigdemont entscheidend wird, dann hat Pedro Sanchez kaum Chancen auf eine Wiederwahl. Puigdemont will einen spanischen Regierungschef nur gegen Bedingungen unterstützen, die realistisch betrachtet gegenwärtig niemand erfüllen kann. Amat meint ein Unabhängigkeitsreferendum, das aber gegen die Verfassung verstoßen würde, so hat es das Verfassungsgericht entschieden. Die Zeichen stehen also auf Konfrontation. Allerdings sagt Amat auch, die Wahl wird zum Test für Puigdemont. Sanchez zeigte sich gegenüber der katalanischen Regierung gesprächsbereiter als die Konservativen. Der Haushaltsentwurf der spanischen Regierung für dieses Jahr sieht deutliche Mehreinnahmen für Katalonien vor. Nicht alle Wähler würden verstehen, wenn die Nationalisten gegen eine solche Politik stimmen. Die Umfragen deuten darauf hin, dass innerhalb des Lagers der Separatisten die republikanische Linke die Wahlen gewinnt, nicht Puigdemonts Partei. Die republikanische Linke sieht in einem Unabhängigkeitsreferendum ohne ein Abkommen mit Spanien nicht mehr den richtigen Weg. Dies ist eine wichtige Kursänderung. Die Partei fordert ein Ende der Totalblockade. Aber gut, ob diese pragmatische Haltung der Versuch einer realistischen Politik am Ende auch belohnt wird, werden wir erst am Wahltag sehen. Und noch eine wichtige Testwahl steht für Puigdemont an. Der in Belgien lebende ehemalige Ministerpräsident wird in Spanien per Haftbefehl gesucht. Eine Auslieferung lehnt die belgische Justiz ab. Puigdemont will nun bei der Europawahl kandidieren und spekuliert auf parlamentarische Immunität. Allerdings, einer jüngsten repräsentativen Umfrage des Europaparlaments zufolge, würden die Wähler Puigdemonts Partei auch bei dieser Wahl die Gefolgschaft verweigern. Der ehemalige katalanische Regierungschef würde damit kein Mandat erhalten.
Kataloniens Ex-Premier mischt aus dem Exil im spanischen Wahlkampf mit, Hans-Günther Kellner berichtete. Brexit, Brexit, Brexit und die Angst vor einem weiteren Erstarken von Nationalisten und Europafeinden. Das sind die beiden Themen, die einen Monat vor der Wahl zum Europaparlament dominieren. Über Inhalte, die großen Herausforderungen der nächsten Legislaturperiode wird dagegen wenig geredet und debattiert. Die proeuropäische Bürgerbewegung Pulse of Europe, die will das ändern. Sie veranstaltet zurzeit in vielen europäischen Städten sogenannte Hausparlamente. Mit Fragebögen werden in Nachbarschaftsrunden Bürgerpositionen abgefragt zu Themen wie Kampf gegen Arbeitslosigkeit, Maßnahmen gegen den CO2-Ausstoß oder die EU-Grenzpolizei Frontex. Die Ergebnisse dieser Hausparlamente will Pulse of Europe dann den Spitzenkandidaten der Parteien zur Wahl vorlegen. Ludger Fittgau war bei einem Hausparlament in Darmstadt dabei.
Terenzio Facchinetti gehört zu den Gründern der Darmstädter Gliederung von Pulse of Europe. Seit 40 Jahren lebt der gebürtige Italiener in Deutschland. Er hat beide Staatsbürgerschaften. Zum ersten sogenannten Hausparlament der europafreundlichen Basisbewegung ist Terenzio Facchinetti als Moderator für eine Gruppe Studierender eingeteilt. Die Gruppe hat sich über das Darmstädter Studierendenwerk für das Hausparlament angemeldet, um über die aktuelle EU-Politik zu diskutieren. Treffpunkt ist ein Café im Darmstädter Staatstheater. Terenzio Facchinetti hat Teilnahmebögen mit zentralen Diskussionsfragen an 8 Studierende ausgeteilt und erklärt jetzt die Regeln der Gesprächsrunde.
Wie ihr gesehen habt, jeder von euch hat das gleiche Teilnahmebogen. Und auf diese Teilnahmebogen sind 3 Fragen. Und pro Frage gibt es 3 Pro-Argumente und 3 Gegenargumente.
Der Maschinenbaustudent Janis liest die Fragen vor.
Frage 1 ist, soll die EU einen Arbeitslosenfonds einführen, der in Notzeiten von betroffenen Ländern genutzt werden kann, um die Folgen von Arbeitslosigkeit zu mildern? Frage 2 wäre, soll die EU eine CO2-Steuer zum Klimaschutz einführen? Und die letzte Frage, die diskutiert wird, ist, soll zum Schutz der Außengrenzen der EU die Grenzschutzagentur Frontex personell und in ihren Befugnissen ausgebaut werden?
Das ist reichlich Stoff für die gut 2 Stunden Debatte, die nun folgen. Immer wieder werden Zwischenergebnisse der Diskussion in die Fragebögen eingetragen. Diese sollen schließlich am Ende den Spitzenkandidaten für die Europawahl vorgelegt werden, erklärt Terenzio Facchinetti der Gruppe.
Und diese Spitzenpolitiker sollten auch sich äußern und sagen, was denken wir und so weiter.
Schon die erste gut halbstündige Debattenrunde zum möglichen europäischen Arbeitslosenfonds verläuft kontrovers. Die meisten Teilnehmer sind akademisch gebildet, sie stehen der EU mehrheitlich positiv gegenüber. Doch die Studierenden und die etwas älteren Hausparlamentarier am Nachbartisch kennen die großen Vorbehalte, die es hierzulande gegen Transferleistungen vor allem in den europäischen Süden gibt.
Wir haben jetzt Nationalstaaten, die eben möglicherweise ihre eigenen Arbeitslosenfonds haben oder Fonds haben, die eben für sowas verwendet werden sollten und auch ganz verschiedene Arbeitslosenraten haben. Spanien, Italien und Länder wie Deutschland oder noch weiter nördlich, die eben in einer ganz anderen Situation sind.
Mein erster Impuls war, ich bin uneingeschränkt dafür, finde es toll. Das wäre der richtige Schritt in eine soziale Richtung. Aber wenn der Mensch nicht so wäre, wie der Mensch nun mal ist, dass es eben versucht wird auszunutzen, wo man es ausnutzen kann.
Das ist völliger Unsinn. Der Mensch arbeitet gerne, er ist nicht gerne arbeitslos und er hat sicherlich den Wunsch, aus der Arbeitslosigkeit herauszukommen. Deswegen ist das für mich kein Argument.
Mehr inhaltliche Übereinstimmung gibt es später bei der Frage einer möglichen CO2-Steuer der Europäischen Union. Strittig bleibt jedoch, ob der Handel mit Emissionsrechten ein sinnvolles Instrument gegen den CO2-Ausstoß ist oder nicht.
Für mich ist das eher so ein Geschiebe. Ich kaufe irgendwelche Emissionspapiere und darf dafür irgendwas Umweltschädliches tun. Das ist im Grunde so wie beim Müll. Also ich vermeide ihn doch besser.
Aber ich denke, hier geht es ja um größere Dinge, die Industrie verursacht. Und die Industrie, die Betriebswirte der Industrie, die haben nur einen Lenkungsmechanismus, das ist Geld.
Am Schluss der lebendigen Diskussionsrunden im Darmstädter Staatstheater sammelt Terenzio Facchinetti die Fragebögen ein. Schon am nächsten Tag soll in der Stadt an einem anderen Ort ein weiteres Hausparlament von Pulse of Europe stattfinden. Joachim Born ist noch nicht ganz überzeugt von diesem Gesprächsformat.
Und das erinnert mich so ein bisschen an Schulaufsatz. Da wird ein Thema vorgegeben, muss man Pro und Contra sammeln.
Der Pulse of Europe-Aktivist wünscht sich für künftige Veranstaltungen dieser Art eine weniger strukturierte und damit freiere Debatte.
Streng formalisierte Debatten in den Hausparlamenten. Pulse of Europe befragt Bürger, welche Themen sie vor der Europawahl bewegen. Es dürfte nur wenige Länder auf der Welt geben, die akademisch so weit vorne sind wie das Kosovo. Ja, das Kosovo. Von den 1,8 Millionen Menschen, die in dem Land leben, studieren aktuell 150.000 an mehr als 40 Hochschulen. Gute Jobaussichten bringt ein Studium allerdings nicht mit sich. Woran das liegt, erzählt die Juniorchefin einer Schuhfabrik.
Jedes Jahr haben wir im Kosovo hunderte Wirtschaftsabsolventen. Die wenigen Banken aber, wo sie arbeiten könnten, entlassen Angestellte, weil sie Computer einsetzen. Was wir vor allem brauchen im Kosovo, sind Mechaniker, Leute in der Produktion. Darum müssen wir in unserem Betrieb selbst ausbilden. Wir fangen mit den jungen Leuten, die zu uns kommen, quasi bei Null an.
And then we start the training from the phase A.
Zu viele Studenten und zu wenig Arbeitsplätze, so ist die Lage im Kosovo auch im Jahr 10 nach der Unabhängigkeit von Serbien. Und wichtiger als ein Bachelorabschluss sind außerdem gute Kontakte. Nach wie vor regieren im Kosovo Vetternwirtschaft und Korruption. Die Jugendarbeitslosigkeit, die liegt bei 55% und das bei einer Bevölkerung, die sehr jung ist. Und so stehen die meisten jungen Leute, die Banker, Anwälte oder Chemieingenieure werden wollen, vor dem Nichts. Christoph Kersting berichtet vom Campus der Universität Pristina.
Wer in Pristina Chemie studiert, begegnet morgens zunächst einer schlauen Ratte. Der überdimensionale Nager mit Schutzbrille experimentiert mit Reagenzglas und allerlei brodelnden Flüssigkeiten. Das riesige, knallbunte Graffiti ziert eine Wand direkt neben dem Haupteingang der Chemiefakultät. Damit hört der Spaß dann aber schon wieder auf, im Studentenleben von Ametit Lelo. Er ist 21 Jahre alt, klein gewachsen, etwas blass um die Nase, auf der eine Nickelbrille sitzt. Ametit studiert Chemie im dritten Semester. Er hockt etwas gelangweilt auf einer Bank im ersten Stock des Gebäudes. Denn seine Vorlesung über anorganische Chemie ist gerade ausgefallen. Keine Seltenheit, wie er zynisch grinsend bemerkt. Dabei hatte Ametit ein großes Vorbild vor Augen, als er sich dazu entschloss, Chemiker zu werden.
Sherlock Holmes studiert Chemie. That was actually the reason. I wanted to link it with forensic science.
Sherlock Holmes hat hier auch Chemie studiert. Das war der eigentliche Grund. Mein Plan war immer, das mit Forensik zu kombinieren. Es gab auch keine echte Alternative, also bin ich hier gelandet. Man ist eben auch naiv nach der Schule. Jetzt bin ich seit anderthalb Jahren hier und weiß, dass es nichts bringt. Ich werde wohl trotzdem meinen ersten Abschluss machen und dann vielleicht noch einen Master, anderswo im Ausland.
Dass der junge Chemiestudent schon lange vor dem Ende seines Studiums ziemlich resigniert klingt, hat gute Gründe. Die Qualität des Studiums zum Beispiel.
Die Jobaussichten sind ziemlich schlecht. Und das hat auch damit zu tun, dass wir hier viel nutzloses Zeug lernen, das völlig überholt ist. Wir haben uns zum Beispiel fast ein ganzes Semester lang mit einer Sache beschäftigt, die kein Mensch braucht, weil das anderswo, in Westeuropa, Asien, den USA, längst automatisierte Abläufe sind. Außerdem fehlt uns häufig die richtige Ausstattung in den Unilaboren. Und wir können uns nicht auf Biochemie spezialisieren. Das ist ja ein wichtiger Bereich, wenn es um Jobs geht. Irgendein idiotisches Gesetz im Kosovo sagt aber, Biochemie können nur Medizinstudenten machen. Schwachsinn. Biochemie ist doch Teil der Chemie.
Studien, Inhalte sind das eine. Hinzu kommt, dass es kaum Jobs für Amethit und hunderte andere Chemieabsolventen gibt, die jedes Jahr im Kosovo ihren Abschluss machen. Nicht anders sieht es bei den Juristen und Wirtschaftswissenschaftlern aus. Ihre Fakultätsgebäude liegen auf dem Unicampus im Zentrum Pristinas nur einen Steinwurf von den Chemiehörsälen entfernt. Jobperspektiven nach dem Studium? Nur ratlose Blicke, auch bei den Anwälten, Richtern und Bankern ins B. Inzwischen hat sich eine Mitstudentin zu Amethit gesellt. Diana Krasnitschi ist 21, hat schon mit ihrer Familie einige Jahre in England gelebt und von dort einen unüberhörbar britischen Akzent mitgebracht. Sie habe sich schon immer für Naturwissenschaften, Medizin, Pharmazie interessiert, berichtet die zierliche junge Frau. Jetzt wolle sie Chemieingenieurin werden, auch wenn das im Kosovo fast unmöglich sei.
Tatsache ist, kaum jemand, der hier Chemie studiert, arbeitet dann auch später in diesem Bereich. Klar, es ist immer auch eine Frage, wie man sich bei der Jobsuche anstellt. Aber die große Mehrheit der Leute, die ich kenne, sitzt nach dem Studium hinter der Kasse in irgendwelchen Läden.
Das Land bräuchte Facharbeiter für Fabriken wie jene der Schuhproduzentin Grescha Kutschi. Und Absolventen handwerklicher Berufe, Fliesenleger, Klempner und Maurer. Denn die Republik Kosovo ist auch 20 Jahre nach Kriegsende noch immer ein Land im Wiederaufbau. Diese Branche boomt, auch weil Kriegsflüchtlinge und Auswanderer in die alte Heimat zurückkehren und sich dann Häuser bauen lassen. Hinzu kommt, nach dem Krieg schossen private Hochschulen mit zweifelhaftem Ruf wie Pilze aus dem Boden. Bildung ist ein Geschäftsmodell, von dem viele profitieren, die Studierenden allerdings kaum. Um den schlechten Zustand des Bildungssystems will auch der zuständige Minister Shikiri Bitici gar nicht lange herumreden. Die Zahl der Hochschulen müsse deutlich reduziert, die Qualität erhöht werden. Bitici ist sich sicher, dass es hier in Zukunft auch für Akademiker Jobs geben wird.
Gerade heute Morgen hatte ich ein Treffen mit dem Wirtschaftsminister und Vertretern der Energiebranche. Und das ist ein Bereich, in dem wir heute und künftig einen immensen Bedarf an Fachkräften im Kosovo haben werden. Da werden aktuell hunderte Fachleute gesucht.
In anderen Bereichen, das weiß auch Bitici, sieht es jedoch düster aus. Veränderungen brauchen Zeit, sagt er, gerade in einem so jungen Staat. Auch die Chemiestudentin Diana Krasnitschi setzt darauf, dass sich die Lage im Kosovo zum Positiven wendet. Sie will nach dem Studium mit anderen Absolventen ein eigenes Chemielabor in Pristina aufmachen. Einen Plan B hat sie nicht.
Schlechte Aussichten für Akademiker im Kosovo, Christoph Kersting berichtete. Und morgen erzählen wir Ihnen in unserer Reihe, wo all die kosovarischen Akademiker landen, wenn es nicht klappt mit der eigenen Firma. Hier übernimmt gleich meine Kollegin Christiane Florin mit der Sendung Tag für Tag mit einem Gespräch mit dem Hilfswerk Missio zur Situation der Christen in Sri Lanka. Und das war's von Europa heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.